Also ich muss ehrlich gestehen, im Urlaub habe ich euch nicht vermisst. Aber es ist ja oft so, wenn man eine Zeit lang unterwegs ist, man gewöhnt sich an bestimmte Lebensumstände, an das scharfe indische Essen. Man gewöhnt sich sogar an den chaotischen Fahrstil. Der ist auch viel schlimmer wie in São Paulo. Also São Paulo ist da friedlich gegen, will ich euch mal sagen. Also São Paulo ist da wie Sanatorium. Also der Verkehr, Ludwig meinte, das kann nicht schlimmer sein wie in Italien. Der war noch nie da. Italien ist da wie mit einer Sänfte durch die Stadt zu fahren. Und ihr könnt sehen, eure Gebete sind erhört worden, wir haben überlebt. Selbst in diesem Verkehrschaos. Aber wenn man dann so in eine andere Kultur eintaucht, man ist von ganz vielen Eindrücken auf einmal überwältigt und man vergisst ganz schnell. Aber es war interessant, als wir gestern wieder zurückkamen. Wir wurden lieb am Flughafen abgeholt und wir saßen noch so ein bisschen draußen bei dem schönen Wetter. Da habe ich durchgeatmet und dachte, wow, was haben wir einen Segen von der schönen, klaren Luft. Und meine nächste Überlegung war, es ist zwar nicht so warm, aber dafür nicht so laut. Man hat es an den Ohren gespürt. Und ich habe gedacht, es ist schön, nach Hause zu kommen. Und als ich heute Morgen hereinkam, da wusste ich, was ich ganz im Untergrund vermisst hatte. Das war den Lobpreis. Gott zu loben und zu preisen, in seiner Gegenwart zu stehen. Ich hab's so vermisst. Man merkt es im Moment im Alltag nicht, aber wenn man dann wieder ankommt, denkt man, was für ein Geschenk, nach Hause kommen zu dürfen. Also ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen, dass Gott mich hat gehen lassen, dass ich wieder hier bin. In dieser Zeit habe ich gedacht, okay, Paul, es ist was zum zur Ruhe kommen. Aber dann habe ich beispielsweise festgestellt, dass das gar nicht so leicht ist. Es gab nämlich auch in Indien Internet. Das heißt Inter, weil es so nett ist. Ja. Das war alles langsam und schon als typischer Deutscher habe ich mich beschwert und sagte, Mann, Hightech-Land Indien und dann so ein langsames Internet, ist doch alles Käse. Hab mich beschwert über das langsame Internet, man konnte gar nicht richtig alles lesen, was so in Deutschland passierte. Und dann gab es eine Woche ohne Internet. Hey, und ich hab's überlebt. Aber in diesen Zeiten wurde dann geboren, dass Gott uns manchmal in eine Wüste führen will. Ich dachte jetzt an eine Internetwüste, an eine Gegend, wo es kein Internet gibt, aber es ist ja noch viel schlimmer. Und da habe ich gedacht, okay, ich will ein Bibelstudium über Wüste machen. Ist nicht so besonders angenehm im Moment, aber ein Siebtel der Erdoberfläche bestehen aus Wüste. Das mal ohne die Ozeane gerechnet, das ist ja auch alles, wenn man da drauf guckt, man sieht keine Bäume, nichts, wa? Und ein Zehntel davon ist etwa das, was wir unter Wüste verstehen, so Sandwüste, so Dünen und so weiter. Der Rest besteht aus Stein- und Felswüsten. In der Wüste kann es tagsüber über 50 Grad Celsius warm werden. Und nachts das Thermometer unter 0 Grad sinken. Das kommt auf uns zu, ich sag's euch prophetisch. Es ist ein Ort ohne Leben und ohne Fruchtbarkeit, aber auch ein Ort unendlicher Kontraste, wenn du in der Wüste warst und siehst auf einmal eine Oase. Du kommst dahin und siehst auf einmal neben dem, wo absolut tot ist, auf einmal Leben im Überfluss. Und schauen wir dann mal in die Bibel hinein, dann scheint es für Gott ein ganz wichtiger Ort zu sein, die Wüste. Vielleicht sogar wichtig für unser geistliches Leben. Weil auch im geistlichen Bereich gibt es Wüsten. Sonntags über 50 Grad warm, in der Woche Gefrierpunkt. Oder wenn scheinbar nichts mehr geht. Wenn du gebetet hast und deine Gebetsanliegen vielleicht gar nicht so weit kommen, dass du meinst, sie sind gehört worden. Wenn Hunger und Durst dich in Lethargie getrieben hat, weil du nicht satt geworden bist oder weil du von geistlichen Vater Morganas getrieben wirst. Ich habe gedacht, ich muss in die Schrift reinschauen. Aber bevor ich das mache, erinnere ich mich mal wieder an einen Vers, dass ich von seiner Fülle genommen habe, Gnade um Gnade. Und so auch, wenn ich das Wort austeile, ich hoffe, dass mir Gott Gnade schenkt, dass ich das von seinem Gnadenthron austun kann. Ich habe einen Vers rausgesucht aus Hosea 2, Vers 16 und 17. Der verschwindet hier ein bisschen, aus welchem Grund auch immer, aber ich kann ihn ja lesen. Darum siehe, so spricht Gott, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen. Na danke. Und freundlich mit ihr reden. Dann will ich ihr von dort her ihre Weinberge geben und das Tal Achor zum Tor der Hoffnung für sie machen. Kleine biblische Wüstenbetrachtung am Anfang. Ich kann in Zephania 2, Vers 13 bis 15 und in Jeremia 50, Vers 39 lesen, dass Wüsten oft das Resultat der Gerichte Gottes sind. Da lesen wir, dass eine ganze Stadt vernichtet wird und zur Wüste wird. Gerichtsbarkeit Gottes. Geistlich gesehen natürlich auch, wenn plötzlich überhaupt kein Leben mehr in dir ist. Es war sehr interessant für mich, wenn man ja im Ausland ist, man lebt sehr viel durch Beobachtung, weil bevor du den Indern ihre englische Sprache verstanden hast, ist besser, du übst dich im Lippenlesen. Das geht einfacher. Also deren Englisch, natürlich, ich meine, ich kann das so gut. mein Englisch ist ja schon grottenschlecht, aber wenn das schon schlecht ist, und dann kannst du noch viel weniger verstehen. Ja. Aber dann beobachtest du viel. Und ich sitze mit meiner Frau im Hotel und wir beobachten die Gäste, macht sich immer gut. Und da kam eine europäisch aussehende Frau, etwas tropfenförmig schon gestaltet, das Alter auch nicht mehr so in den früheren Jugendjahren. Und ihrem Schlepptau zog sie einen jungen indischen Lover. Und die ging da Hand in Händchen, obwohl das ja in Indien verpönt ist, nicht? Selbst wenn du verliebt bist, solltest du nicht Hand in Händchen gehen. Ja, und die Gesten, die waren so, ich sah, ey, die hat sich einen Kerl gekauft. Ist ja vielleicht in Indien preiswerter wie hier. Und ich dachte, sie sucht, was sie nicht findet, in Liebe und Ehre und Glück. Ich habe dann natürlich in meiner Beobachtung sofort eine Tüte getan und dachte, na, jetzt sind die hier auch schon so entartet. Aber dann kam der nächste Gedanke hinterher, wie denkt Gott darüber? Wie denkt Gott darüber? Wie traurig ist er darüber, dass sie das Glück des Lebens nicht gefunden hat? Es zerreißt sein Herz, wenn ich das in der Bibel lese. Da ist was wüst geworden. Die Wüste in der Bibel, ein weiterer Teil, ist Schutzraum für Verfolgte und Flüchtlinge. Wir lesen das bei Mose, der in die Wüste floh, von Elia, wie er floh und am Horeb dann zur Ruhe kam. Auch das kann ich geistlich wieder sehen. Wenn Menschen flüchten in ihre eigene Wüste hinein, in die Wüsten der Drogen, in der Wüste der Enttäuschung. Auch kirchliche Leute, die dann sagen, ich gehe nirgendwo mehr hin, weil sie enttäuscht sind, müde geworden in der Wüste. Aber eigentlich hat ja Gott die Wüste geschaffen, damit sie dort vielleicht zur Ruhe kommen. Ich weiß es nicht, aber es war ein Schutzraum in der Schrift. Aber auch ein Schutzraum für Ausgestoßene, für Rebellen und Räuber. Da galt das Recht des Überlebens und des Stärkeren. Geistlich gesehen herrscht diese Wüste in vielen Familien, in Firmen oder auch in unserer Gesellschaft. Die Wüste in der Bibel war ein Ort, wo der Sündenbock hingetrieben wurde. Ein Sündenbock, den finden wir eigentlich bei uns nur in der Familie, ja. Aber es war im alten Bund ein festes Ritual, dass man einen Bock hatte, auf den wurde die Schuld gelegt des Volkes, der persönlichen Schuld, und dann wurde er in die Wüste getrieben. Auch das vielleicht geistlich, ach, da will ich mich nicht dran wagen. Aber die Wüste nach der Schrift ist auch ein Ort, wo Dämonen und Geister wohnen. Das war für mich eine Entdeckung, obwohl ich das oft gelesen hatte. In Jesaja 13, Vers 21 oder in Jesaja 34, Vers 14 wird von Wüsten und Feldgeistern gesprochen. Und in Matthäus 12, Vers 43, den lese ich diesen Vers. Da steht sogar, wenn der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, so durchstreift er dürre Städten. Sucht Ruhe und findet sie nicht. Auch das ist ein geistliches Bild. Wenn dein Innerstes zur Wüste geworden ist, ist die Gefahr sehr groß, dass sich dort Dämonen einnisten. Wüste, und dort will ich hin, ist aber auch ein Ort der Gottesbegegnung. Deswegen dieser Vers, darum siehe, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen. Aber auch da nochmal Wüste, vielleicht vom Psychologischen her gesehen, weil das ist ja schon interessant. Weil normalerweise beurteilen wir immer Dinge von unserem Standpunkt aus. Wir betrachten Dinge nach Ursache und Wirkung. So sind wir groß geworden. Ich sehe jemanden, der zu dick ist, also kommt der Schluss, zu viel gegessen, und die Lösung wäre Diät. Ja? Du stehst vorm Spiegel oder du hast Depressionen. Dann kommt die Analyse, das liegt sicher in der Familie, schlimme Gene, oder du solltest ruhiger treten. Und dann kommt vielleicht die Lösung, die dir der Psychologe sagt. Dabei sind wir immer gefangen in unserer eigenen Sichtweise. Erlernt und erzogen und geprägt von unserem eigenen Ego, sagt die Psychologie. Wenn du aber dann in die Wüste gehst, dann verschwinden diese Aspekte vollkommen. Das sagt doch so ein Sprichwort, ein arabisches: Die Wüste ist ein Ort der Wahrheit, ein Ort, wo alle schönen Worte enden und kein Reden stört. Und ich gehe noch mit einer kleinen Anekdote dort dahin, die ich gelesen habe. Das sind drei Freunde und die wollen alle was Großes erledigen. Und der eine sagt, ich werde Streitschlichter, weil das ist ganz, ganz gut, Streit zu schlichten in der Welt, das wird immer gebraucht, ich gehe los. Der zweite sagt, ich werde Arzt, ich möchte heilen und gesund machen. Und der dritte sagt, ich gehe in die Wüste und werde Mönch. Der erste und der zweite kommen nach einer Zeit zusammen und er sagt, ich habe so oft versucht, Streit zu schlichten und es hat so wenig geklappt. Ich bin frustriert. Der zweite sagt, ich bin Arzt geworden und so viele sind krank geblieben. Ich bin gefrustet. Wir gehen zu unserem Mönch in die Wüste und fragen, wie es ihnen geht. Sie kommen in die Wüste und erzählen ihm das und sagen, sag mal, wie geht's dir? Der Mönch sagt gar nichts. Uns geht so und so, wie geht's dir? Dann holt der Mönch ein Glas Wasser heraus und gießt Wasser rein und sagt, schaut ins Wasser. Das Wasser war sehr bewegt. Dann war eine halbe Stunde Schweigen und die Freunde wollen wissen, wie geht's? Dann sagt er, schaut jetzt mal rein. Und dann schauten sie in das Wasserglas hinein und konnten ihr Spiegelbild sehen. Sagt der Mönch, das sieht man, wenn man in der Wüste ist und stille wird. Man sieht seine ganzen Fehler. Soweit zur Psychologie. Und ich dachte, jetzt kommt Gott ins Spiel. Weil was nützt es, wenn du deine ganzen Fehler siehst, wenn du in der Wüste bist und dein ganzes entsetzliches Leben feststellst und sagst, wie soll das denn jetzt gehen? Und du hast keine Lösung. Und deswegen ist dieser Vers so wichtig und deswegen will ich mich mit euch noch eine Weile aufmachen zu diesem Vers und möchte ihn mit euch buchstabieren. Weil das Erste, was passiert, siehe, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen, damit wir wieder Gottes Stimme hören können. Die Menschen zu Hoseas Zeiten waren ganz schlimm drauf. Die hatten vergessen, wie Gott war. Sie waren noch religiös, aber sie hatten vergessen, Gottes Stimme zu hören. Und ich dachte, wow, das ist genau wie bei mir. Ich bin so vollgepfropft von meinem Alltag, dass ich manchmal nicht mehr Gottes Stimme höre aus dem ganzen Stimmengewirr, was überhaupt da ist. Was kostet mich das für eine Anstrengung, zur Ruhe zu kommen, um Gott zu fragen, welches Thema ist dran, was ich in diese Gemeinde, in diese Zeit hinein predigen soll. Eine Predigt ausarbeiten ist, wenn du lange Zeit unterwegs bist, eigentlich kein Problem. Da hast du Didaktik und du weißt, wie die Leute ticken und du kannst einen Witz einstreuen, den noch keiner kennt. Das macht sich immer gut. Am Ausgang wird dann gefragt, kannst du den Witz nochmal erzählen? Aber wirklich zu fragen vor Gott, was ist dran, was möchtest du sagen, das kostet mich in jeder Predigtvorbereitung fast alles. Und manchmal habe ich gedacht, ich will gar nicht mehr predigen. Zu Hoseas Zeiten hatten die Menschen vergessen, wie Gottes Stimme ist. Noch schlimmer, sie hatten vergessen, dass Gott sie aus der Sklaverei befreit hat. Sie waren zwar noch mit Festtagen unterwegs, aber ähnlich wie bei uns haben sie sich gefreut, wir haben da einen Tag mehr frei. Die Stadt, die Weihnachten vergaß. Haben wir doch auch noch so ein Weihnachtsstück, das Kinder manchmal vorspielen. Gibt, glaube ich, auch einen Film drüber. Sie waren noch religiös, aber sie hatten vergessen, wie Gott ist. Davids Arbeitskollege in Indien erzählte mir folgende Geschichte, dass wie die Firma dort aufgebaut worden ist, ein Inder mit einem zweiten Inder kam in ein Fachgespräch rein. Er stellte eine Fachfrage, der Inder hörte die und stellte die an seinen neben ihm stehenden Inder. Der nebenstehende Inder beantwortete die Frage diesem einen Inder und der Inder beantwortete dem Vorgesetzten diese Frage. Dann kam die nächste Frage, der Inder hörte sie, erzählte sie dem anderen Inder, der neben ihm stand, der musste die Frage beantworten, die ging wieder zurück zu dem anderen Inder, die standen nebeneinander davor. Ja? Das war Kastenwesen, das war Sklaverei. Der Mitarbeiter hat gesagt, den habe ich erstmal rausgeschmissen. Aber wie oft vergessen wir in unserem Alltag, dass Gott uns aus der Sklaverei herausgeführt hat? Das war für mich eine Frage. Wie oft vergesse ich das im Alltag? Da kommt ein kleines Problem und ich verhalte mich genau wie ein Sklave. Das hatten die vergessen. Sie waren nicht unbedingt rebellisch. Ach, ich will noch eins dazu sagen, weil das auch in unser Leben hineinpasst und ich will euch noch ein bisschen in den Urlaub hineinnehmen. Ich hatte ein Hörbuch mitbekommen, 7 Wege zur Effektivität. Das macht sich für einen Pastor immer gut, der das Chaos versucht im Griff zu behalten. Kein frommes Ding war und deswegen war es ein bisschen kritisch, dass ich das Hörbuch höre. Aber Fazit in dieser ersten Lektion war hochinteressant für mich. Da wurde gesagt, wir haben zwar alle noch irgendwelche Werte, aber wir werden getrieben durch unsere Lebensumstände und vergessen dabei die Werte. Und er machte das an einem Beispiel fest. Sagte, da kommt zu mir ein Mann in die Lebensberatung. Und er sagte Folgendes und beschreibt das ziemlich deutlich und blumig. Ich liebe meine Frau nicht mehr, was soll ich denn machen? Wie gesagt, 7 Wege zur Effektivität. Ja? Das waren die Lebensumstände. Und normalerweise würden wir sagen, gib mir 8, mach mal dieses oder jenes oder welches. Und er sagte nur eins, hab sie lieb. Sagt der Mann wieder, ich glaube, du hast mich nicht richtig verstanden. Ich lieb sie nicht mehr. Die Antwort des Ratgebers, hab sie lieb. Ich wollte eigentlich wissen, wie ich die Scheidung einleiten kann, wie das einigermaßen mit den Kindern und so weiter geht. Was soll ich denn machen? Die Antwort war, hab sie lieb. Das war der Wert, weil die Frucht, die dann kommt, wenn wir jemanden lieb haben, ist die Liebe. Ich kann diese Liebe nur kriegen, wenn ich lieb habe. Das war die Antwort. Das hatten die Leute alle vergessen. Sie redeten über die Liebe, aber sie hatten sie nicht mehr. Sie hatten lauter Kopfgötter, die sich Platz gemacht hatten.
Ganz viele kleine. Da war Fitness wichtig, da war Entspannung wichtig, da war, ach, alles Mögliche wichtig.
In Indien habe ich gesehen, wo das endet. Man baut sich einen Shiva-Tempel mit ganz, ganz vielen Göttern. Und das habe ich aus Indien gelernt, Shiva nimmt, die Gottheit nimmt immer, aber Jesus gibt.
Die Geschäfte waren ihnen wichtiger geworden. Auch das habe ich in Indien gelernt, also Geschäfte, an jeder Ecke wurden Geschäfte gemacht, da wurde alles vertickt, was überall geht, nicht?
Man konnte gute Geschäfte machen, weil der Kurs war günstig. Ich habe mich dann dabei erwischt, wie ich ständig beim Umrechnen war. Da waren mir Sachen auf einmal ganz wichtig.
Bei Hosea hatten die Menschen vergessen, ihr Terminkalender war wichtig, das Facebook, das Internet,
überall erreichbar zu sein, war unendlich wichtig geworden und letztendlich zu Göttern geworden. Und man hatte sich mit der Lebensgewohnheit angepasst. Und ich dachte, das ist mitten Mang in unserem Leben. Vielleicht muss man im Urlaub nochmal zur Ruhe kommen und darüber nachdenken. Aber es hat 3 Wochen gedauert, bis ich an diesem Punkt war. Und hier sagt Gott in so eine Situation hinein, siehe, ich will die Berliner locken in die Wüste, dass sie wieder meine Stimme hören.
Ein zweites.
Und ich will freundlich mit ihnen reden.
Du kommst in die Wüste und denkst, naja gut, wenn ich da jetzt Gott begegne, der wird mir als erstes die Leviten lesen. Steht ja auch Levitikus, ja, ist ja ein ganzes Buch in der Bibel extra so.
Da kannst du ganz schnell lesen, was du alles falsch gemacht hast. Ey, das sieht so blass aus.
Leviten lesen. Wenn ich in der Schule zum Direktor gerufen wurde, dann brannte in der Regel die Luft.
Bei mir gab es ja noch ein Rohrstöckchen, nicht? Und ich weiß das Gefühl, wenn du dann dein Kinn auf die Fingerspitzen des Direktors legen musstest und er dann so ausgeholt hat. Und wenn du weggezogen hast, wurde die Sache wiederholt von der anderen Seite.
Da brannte die Luft. Nee, ich habe noch alle Zähne. Wenn ich nach Hause kam, die Wange war rot, Mutter fragte, was hast du gemacht? Na, willst du auf die andere auch noch eine haben?
War nicht besonders, aber so bin ich geprägt. Und deswegen, wenn mich jemand in die Wüste anordnet, da denke ich, jetzt wird mir der Kopf gewaschen. Aber hier lese ich was ganz anderes, was so ganz anders ist wie die Psychologie. Wenn du in dieses Wasser hineinguckst und siehst deine ganzen Fehler, da sagt Gott, komm zu mir, ich will freundlich mit dir reden. Weil die Güte Gottes ist es, die uns zur Umkehr treibt. Nicht irgendwas anderes. Wenn irgendwas anderes geschieht, ist Gott nicht drin. Dann hast du eine Fata Morgana an der Hacke. Dann hast du einen Dämon, der dich treibt in der Wüste. Und wenn immer jemand in der Wüste kommt und sagt, du musst erst das und das und das und das und das machen, gib Acht, das könnten ihr Geister sein, die dich in der Wüste treiben. Hier kommt Gott und sagt, ich sehe deine ganzen Verfehlungen, aber ich habe dich unendlich lieb. Damit fängt Gottes Ansprechen immer wieder an. Ihr Lieben, wenn wir mit ihm in die Wüste gehen, wenn er uns lockt, in die Wüste zu kommen, auch in unsere innere Wüste, die ganz kaputt ist, die hilflos ist, die am Ende ist, dann doch deswegen, damit wir wieder seine Stimme hören, ich habe dich je und je geliebt. Weil nur Geliebte verändern sich, andere mutieren. Wenn du eine Firma hast, wo alle Angst vor dem Chef haben, ich sag dir, die läuft nicht so gut, wie eine Firma, wo alle sagen, wir respektieren den Chef und wir haben ihn lieb.
Teamgeist, würde jeder sagen. Damit sie hören können, wie freundlich der Herr ist. Ich gebe euch mal so vier Beispiele,
nur ganz angerissen, weil ihr seid ja fromm und ihr wisst, was ich dann sage. Da ist ein Mose in der Bibel, der hatte jemand umgebracht, der ist in die Wüste geführt worden und was hört er im Dornenbusch? Ich bin der Gott, der für dich da ist.
Da ist ein Elia, Riesenschlacht gewonnen, dann kommt so ein komischer König und sagt, gemacht, ich mache den Kopf kürzer, der haut ab in die Wüste, ist bereit für den christlichen Selbstmord und sagt, Herr, nimm meinen Geist von mir, ich will nicht mehr, ist alles sowieso, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, legt sich hin und wartet auf die Todesspritze durch einen Skorpion oder sowas.
Was macht Gott? Er kommt hin und versorgt diesen Knilch. Also ich hätte erstmal gesagt, jetzt stehen wir auf, jetzt wollen wir erstmal miteinander reden. Wer ist Boss und wer ist Knecht? Wer ist Prophet und wer ist Chef? Gemacht, ich will dir mal sagen, wo der Hammer hängt. Du lässt dich jetzt bitte nicht mehr so hängen. Steh auf, sage ich dir. Steh auf. Hast du mich nicht verstanden? Aufstehen. Stattdessen lässt er den mit Speisen bewirten. Das ist wie in Indien. Du gehst in ein Restaurant, du hast 1000 Leute direkt um dich stehen, die alles Mögliche dir geben wollen, die schieben dir den Stuhl unter den Hintern, bevor du dich überhaupt setzen willst. Ehrlich, und dein Sprudel kannst du auch nicht selbst zapfen. Du siehst die Flasche, die zeigen sie dir, sagen sie, ist wie ein Rotwein, ne? Kriegst du hingestellt und dann gluck, 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 ja. Ehrlich, und du hast den Teller noch nicht leer gegessen, dann ist er schon wieder weg. Ey, soll ich jetzt hungern? Nee, dann sollst du dir einen neuen holen. Die falten dir so sehr die Serviette, während du am Buffet wieder stehst. Ehrlich, das erleben wir hier in der Wüste, da kommt Gott und bedient. Steh auf und iss. Ich hab dich lieb. Ich glaube, einige von uns, denen es innerlich momentan nicht so gut geht, die müssen das wieder hören, dass Gott ihnen nicht die Leviten liest, sondern sagt, steh auf und iss. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Da ist Hagar, die Magd von Abraham, die Ismael geboren hatte, weil Abraham der ganzen Schöpfungsgeschichte ein bisschen aufhelfen wollte und wird in die Wüste geschickt, ist fertig zum Sterben. Was kommt Gott? Was macht Gott? Er begegnet ihr und er gibt ihr eine mächtige Verheißung für Ismael. Und selbst Jesus, er geht raus ins dürre Land an den Jordan, um sich taufen zu lassen. Und was hört er? Dies ist mein geliebter Sohn. Ehrlich, das ist irgendwas, was uns irgendwie verloren geht im Alltag, Gedrängel, wenn wir immer nur von den Problemen her denken und von der Problemlösung herkommen. Es tut so gut, wenn Vater und Sohn sich in den Armen liegen. Die Erfahrung ist ganz frisch bei mir. Jesus hörte bei der Taufe nochmal, dass er geliebt ist. Ich glaube, wir müssen manchmal in die Wüste geführt werden, um neue Hoffnung zu bekommen. Vers 17, so geht es ja dann weiter. Dann will ich ihr von dort her ihre Weinberge geben. Und das Tal Achor, das hieß eigentlich Kummertal übersetzt, zum Tor der Hoffnung machen. Nochmal Indien. Also er spart mir nachher im Kirchencafé alles so zu erzählen. Wir sitzen im Flugzeug. Gewitterfront. Und ich liebe das, wenn die Dinge dann immer... Ich denke dann drüber nach, wie viele Risse jetzt schon in der Tragfläche sind. Ja, jeder, der fliegt, der sollte wissen, das sind viele lange Risse in den Tragflächen. Und das wird nur immer bei der Inspektion gemessen, wie lang die sind. Und wenn die eine bestimmte kritische Länge haben, dann wird das ausgebessert erst. Ja, aber vorher wachsen die. Bei Stahl hört das irgendwann auf, aber Aluminium wächst immer weiter. Du siehst, wie die sich biegen und denkst, hey, das ist ja genial, wie weit die sich biegen. Und dann gehen die nochmal runter. Und plötzlich kommt der Gedanke, ey, wenn das auf einmal jetzt ganz nach unten geht, habe ich meine Frau angesehen und dachte, Mann, das wäre ein glücklicher Zustand, wir wären zusammen in der Ewigkeit. Mir ist es richtig warm ums Herz geworden. Ich habe an euch gedacht, muss ich ehrlich sagen, ohne Schleimpunkt. Ich habe gedacht, die wissen so viel von der Liebe Gottes, die überleben im Glauben weiter. Wenn die an Paul hängen würden, was wäre das für eine Gemeinde? Ey, die könntest du knicken, die müssen an Jesus hängen. Einige sind so in meinen Augen vorbeigegangen und sagen, ja, die bräuchten noch einen Tritt in den Hintern, aber wumm, wieder ein Luftloch. Ich habe meine Frau nochmal angeguckt, habe sie angefasst, die dachte, ich hätte Angst, aber war nicht so. Ich wollte ihr auch keinen Mut machen, aber Versteht ihr, wenn wir diese Hoffnung haben, dann kannst du in der Wüste sein und sagen, selbst wenn die letzte Wüste kommt, der Ewigkeit, wenn die vor dir steht, wenn du durch dieses Tor gehst, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, die trösten mich. Wenn diese Hoffnung in dein Herz hineinkommt, ehrlich, dann kannst du mit Paulus sagen, ohne zu heucheln, Sterben ist Gewinn. Sterben ist Gewinn, dann geht's hin zur Oase. Mitten in der Wüste. Ich meine, ich bin jetzt nicht so ein Glaubensheld, ich habe mächtig Schiss vorm Sterben, vorm Aufschlag, da hätte ich Angst gehabt, weil das könnte wehtun. Ich möchte nach Möglichkeit irgendwie abends einschlafen, noch mit einem richtig frommen Gebet, so wie Sam Fields vielleicht mit der Bibel in der Hand, damit man mich auch fromm findet am anderen Morgen und dann in die Ewigkeit gerufen werden. Ich weiß nicht, ob es so geht oder so, ja, aber das wäre mein fleischlicher Wunsch. Aber eins wusste ich in diesem Moment, wenn der Flieger jetzt wirklich abkratzt, dann weiß ich, wem ich gehöre für Zeit und für Ewigkeit. Diese Hoffnung war ganz stark drin und vielleicht hat Gott sie mir extra nur gegeben, damit ich heute nochmal darüber reden kann. Ich weiß nicht, ob ich morgen noch so glaubensvoll unterwegs bin, wenn er da richtig dran geht, nicht? Aber ich bin überzeugt, wir müssen ab und an in die Wüste gehen, damit wir die Stimme Gottes wieder so deutlich hören, damit wir die Hoffnung der Oase im Himmel wieder im Herzen haben. Und ich sage das auch allen, die irgendwo durch Krisen gehen, weil gerade liebe Angehörige oder Freunde in die Ewigkeit abgerufen werden oder abgerufen worden sind. Wer mit dem Herrn stirbt, der stirbt wohl, so heißt es in einem alten Kirchenlied. Dann sind wir die Gekniffenen, die noch eine Zeit lang Weg und Strecke vor uns haben, nicht? Aber denen geht's so gut. Sicher in Jesu Arm, sicher an seiner Brust. Das ist ein Wunder Gottes, wenn das in uns hineingelegt wird. Und ich glaube, deswegen müssen wir manchmal von ihm in die Wüste geführt werden, auch vielleicht in die innere Wüste, damit wir über all dem Stimmengewirr das wieder hören können. Dann will ich von dort her ihre Weinbär geben und das Tal, das Kummertal, Tal Achor, zum Tor der Hoffnung machen. Ein letztes. Wenn du das Markus-Evangelium aufschlägst, das fängt mit der Wüste an. Da ist ein Prediger in der Wüste. Der ruft, bereitet den Weg des Herrn. Damit fängt das Markus-Evangelium an. Es fängt in der Wüste an. Und dann liest du dort, dass die Menschen aus Jerusalem zu ihm in die Wüste gegangen sind. Und haben sich dort taufen lassen. Ich habe mich gefragt beim Vorbereiten, Herr Jesus, wann bin ich nochmal bereit, einfach mal auszusteigen, mal alles beiseite zu lassen, den Fernseher mal auslassen, nicht zu wissen, wie der Syrien-Konflikt sich entwickelt, gar nicht wissen wollen, wie die Wahl ausgeht. Wenn ich einfach mal nur bereit wäre, stille zu werden. Merkt ihr, was das vielleicht für einen Kampf bedeutet? Mal alles beiseite lassen, du wirst feststellen, deine Seele ist so unruhig ohne Ende. Deine Seele ist sowas von stressig. Für mich war es sehr interessant, mich zu kontrollieren und zu untersuchen. Wir besuchen unseren Sohn, sprechen eine kurze Zeit, tauschen alles Mögliche aus. Und dann erwischen wir uns dabei, wie jeder von uns ein elektronisches Gerät in der Hand hat. Und dann mal gucken, was irgendwo sonst noch so ist. Und das kam nicht einmal vor, das kam mehrfach vor. Und ich habe gedacht, wie bin ich abhängig von dieser Scheißtechnik? Kann ich dabei überhaupt noch Gottes Stimme hören?
eine halbe Stunde nichts tun. Ey, ich hätte, ihr kennt das in der Schule, wenn man mit den Fingernägeln über eine Tafel kratzt. Ja? Was das für Kraft kostet, dann zu sagen, ich kratze jetzt nicht. Ja, du frierst, wa? Du kennst das Gefühl auch. Soll ich mal? Du weißt, wie ich, man muss das nur beschreiben, so. So ist es, wenn die Seele nicht zur Ruhe kommt. Wenn das bei dir ist, dann ist es Zeit für eine Wüstenauszeit. Und vielleicht Gott zu fragen, dass er dich an der Hand nimmt, dass du diese Art Auszeit mal nimmst. Damit du Gottes Stimme wieder hören kannst. Vielleicht musst du ganz neu hören, du bist mein geliebtes Kind. So, ach, weiß ich schon. Nee, du musst es nochmal hören. Mir tut es gut, wenn mir jemand was Positives sagt. Das Zweite, du brauchst diese Hoffnung, um in dieser Zeit zu überleben. Sonst wirst du immer rein psychologisch von den Umständen getrieben. Du wirst immer die Umstände analysieren. Du wirst immer wieder gucken, welches Lösungsszenario. Und wenn du Kraft genug hast, wirst du es tun. Aber ehrlich, in der Wüste hast du kein Tool mehr in der Hand, außer dass du sagst, du bist mein Gott. Und dieses Erleben ganz frisch, wenn er dir dort begegnet, lässt die Seele zur Ruhe kommen. Ich möchte uns Mut machen, darüber nachzudenken, ob man sich nicht ab und an aufmachen sollte für eine Wüstenzeit. Damit du wieder hören kannst, damit du wieder Hoffnung hast, dass du nicht getrieben wirst durch Umstände oder durchs Blicken in dein eigenes Versagen rein, dass du dich von Jerusalem aufmachst und dich ganz neu untertauchen lässt in die Liebe Gottes. Es ist die Liebe Gottes, die uns zu diesem Punkt bringt. Darum siehe, lässt Gott durch Hosea dem Volk sagen, dass sich an so vieles gewöhnt hat. Ich will sie locken und will sie in die Wüste führen und freundlich mit ihr reden. Dann will ich ihr von dort her ihre Weinberge geben und das Kummertal zum Tor der Hoffnung machen. Ich möchte für alle, die am Ende dieser Predigt ein Gebet sprechen, die sagen, ich werde innerlich getrieben, ich bin routinemäßig als Christ unterwegs, aber ich bräuchte ganz neu diese Liebesbeziehung zu Gott. Dass du dich vielleicht heute ermutigen lässt durch Gott, der dich vielleicht in die Einsamkeit der Wüste führt, um freundlich mit dir zu reden. Er lockt dich, weil er die Gemeinschaft mit dir möchte. Lasst uns beten.